Mir läuft's.
Ja, bei mir läuft's auch.
Haben wir schon den Jingle, Tobi?
Nee, ich habe mal einen komponiert, aber der war einfach auch zu lang. Also wir wollen ja mehr reden als Musik hören. Wir sind ja kein Radio.
Okay? Geht dir das auch so, dass du bei YouTube-Videos, die 1 Minute 30 lang sind, die nur ein kurzes Tutorial sein sollen, der das ankotzt, wenn du 40 Sekunden da als Jingle hast, weil die Leute sich zu wichtig nehmen?
Ja, eben. Und ich glaube, da ist das ganz gut, dass wir uns einfach begrüßen und die Leute, die zuhören.
Aber genau, und jetzt hast du das ja wieder perfekt geschafft. In diesem Sinne, willkommen zu einer neuen Folge. Ich würde gerne die Nummer sagen, aber ich habe es gerade nicht im Blick. Zu Meisterwarnung
Cockpit-Chroniken.
Hier mit Tobi
und dem Stefan.
Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wo auch immer ihr uns zuhört.
Ja, bei uns ist gerade Abend, schon dunkel, ist ja bald Winter.
Ja, das ist Podcast-Zeit, der Winter.
Da hören hoffentlich viele zu. Noch mehr und noch mehr und noch mehr.
Worum geht es denn heute, mein lieber Tobi, du als Leiter und Fragensteller des heutigen und...
Naja, Stefan, ja. Wir haben uns gedacht, haben wir ja beim letzten Mal schon angeteasert, ich glaube, heute ist es Folge 8, wenn ich mich nicht verzählt habe. Aber in Mathe habe ich nicht so gut aufgepasst, in Physik auch nicht, deshalb bin ich halt kein Pilot geworden. Aber wir wollen heute über Flugsimulationen oder über Flugsimulatoren reden. Also um die Flugsimulation in der richtigen Fliegerei.
Jetzt hast du mich getriggert.
Ja.
Und zwar hast du gesagt, du hast in der Schule nicht aufgepasst.
Okay.
An alle potenziellen Piloten, Pilotinnen, die uns jetzt zuhören, scheißt auf eure Schule. Ich lasse das mal als rhetorische Pause so stehen. Unser Schulsystem bildet niemanden dafür aus, einen guten oder einen schlechten Pilot zu werden. Häufig ist Faulheit oder dass man nicht weiß, in welche Richtung man gehen will, der Grund, warum man in der Schule nicht so gut ist. Warum? Ich spreche aus Erfahrung.
Aber, also ich meine, in Physik wirst du ja wohl, also muss man wahrscheinlich... Kann man jetzt nicht so schlecht sein, oder? Und Mathe.
Klar kannst du das.
Ja, geht trotzdem.
Ich kann dir, behalte ich jetzt noch als kleines Betriebsgeheimnis. Aber ich sag mal so, in der 10. Klasse Physik war ich nicht so gut. Ich war einfach unendlich faul. Mich hat die Schule einen Scheiß interessiert. Mich hat das nicht gefordert. Ich fand es langweilig.
Aber es ist schon viel Technik, was du lernen musst.
Na klar, aber wenn du nicht weißt, wofür du es lernst, hast du auch kein Interesse für ein scheiß Schulsystem, was zu lernen.
Ja.
Und bei mir ging das dann los. Ich hatte ja das Glück, ein Jahr in die USA gehen zu dürfen. Und dort habe ich mich so angestrengt, weil das damals mein krebskranker Onkel hatte mir das bezahlt, dahin zu können. Und da wollte ich mich so anstrengen. Und plötzlich fiel mir das alles leicht. Und ich dachte, Mensch, das macht ja Spaß, gut zu sein. Und dort wirst du viel mehr motiviert, fürs Praktische zu lernen und auch fürs spätere Leben. Und dann kam ich wieder nach Deutschland zurück, dann Sekundarstufe 2. Das war dann noch 11. und 12. Klasse. Heute gibt es ja, glaube ich, 13. Und plötzlich war ich auch da gut. Und dann habe ich Elektrotechnik studiert. Ja. Aber diesen Impuls, den konnte mir Deutschland und das deutsche Schulsystem nicht geben.
Ja. Na gut, du warst auch jünger wahrscheinlich. Vielleicht liegt es auch mit dem Alter ein bisschen.
Ja, aber wenn ich nicht da die Chance gehabt hätte, ins Ausland zu gehen, ich glaube nicht, dass dieser Knack gekommen wäre.
Ja, das kann sein.
Also von daher, das wollte ich nur mal sagen, das war jetzt echt ungeplant.
Ja, aber es passt ja dazu, weil also der Simulator ist ja schon ein sehr technisches Gerät auch.
Ja, aber das Potenzial der potenziellen Piloten und Pilotinnen, die dann die Verantwortung für Menschen dann tragen, das kannst du halt nicht an unserem Schulsystem festmachen. Und das wird halt ganz häufig versucht. Und da können wir, jetzt muss ich wieder ausholen. Sorry, Tobi. Das ist eine ganz kleine Planänderung. Wir reden heute noch über Full-Flight-Sims und was doch alles dazugehört. Aber das Gleiche ist doch der DLR-Test.
Bei dem war ich ja nie. Hast du den mal mitgemacht?
Den habe ich einmal mitgemacht, mit 18. Damals für den Kranich. Natürlich grandios gescheitert, ne? Habe mich auch nicht groß vorbereitet, dachte, ja, ne, nicht ernst genommen, so weiterhin. Und ja, nee, das war nix, ne?
Ja.
Den darfst du einmal machen. Bin ich jetzt ein schlechterer Pilot? Das kannst du jetzt gar nicht pauschal so sagen. Ich kann ja nur meine Sim-Checks, Line-Checks und mein Training als meine Akten könnte ich jetzt hier hervorholen. Ne? Und die Assessments von meiner Airline. Aber du musst dir vorstellen, da kommt einer mit 18, 19 hin, macht da das Assessment, schafft es nicht oder hat sich vielleicht nicht richtig vorbereitet. Klar, vielleicht schafft es, wenn er weiß, wie er sich vorbereiten soll. Ich habe es halt damals nicht so ernst genommen wahrscheinlich. Und jetzt kann man sagen, ja gut, wolltest du halt nicht wirklich Pilot werden, wenn du es nicht ernst genommen hast. Das ist ja Schwachsinn. Schaffst das nicht, darfst dann nicht mehr hin und denkst, jetzt kannst du kein Pilot mehr werden.
Ja, na, ich finde ja dieses Assessment-Prinzip überhaupt, also das ist bei uns in der Firma auch, ich finde das nicht gut.
Du hast in jeder Firma hast du Assessments. Also du hast, egal ob du beim Kranich anfängst oder ob du bei Air India anfängst, dann musst du halt einen guten Fotokopierer für deine Lizenz haben. Und
Hat kurz gedauert, ja.
Aber ansonsten, du hast in jeder Airline hast du Assessments, auf die du dich vorbereiten musst.
Ja, aber eigentlich, also du bildest ja quasi irgendwie diese paar Stunden oder zwei, drei Tage ab von dem Menschen, der dann auch noch aufgeregt ist. Ich weiß wirklich nicht, ob man dahinter die Kulissen komplett schauen kann.
Ja, der Hintergrund schon. Ich habe da damals mit einem Kollegen gesprochen, der hat diese Tests entwickelt für die DLR teilweise. Und der arbeitet jetzt bei einem SISM-Projekt, also bei der Stiftung MEDE. SISM steht für Critical Incident Stress Management. Mhm. Und der hat mir mal erklärt, wie die Tests bei der DLR, die du als angehender Pilot, als angehende Pilotin machen musst, aufgebaut sind. Die waren früher so, dass die ersten 20%, nagelt mich nicht auf die Zahl fest, die ersten 20%, die du in dem Test abgeliefert hast, ignoriert wurden. Und die letzten 20% auch, weil du dann wusstest, wie der Test läuft. Okay. Es wurde auf die Lernkurve geschaut und auf die Verbesserung, ne? Auf das Delta. Jetzt bieten jede Firma bietet Assessments an, Assessment-Vorbereitungen an. Und die sagen, ja, mit uns, perfekt, kannst du dich vorbereiten, dann bestehst du jeden Einstellungstest.
Ja.
Und dadurch mussten die Tests angepasst werden, weil die Leute natürlich keine Lernkurve mehr so hatten.
Okay.
Das heißt, heutzutage wird erwartet, dass du dich so vorbereitest, weil es jeder macht. Das heißt, wenn du hingehst und den Test so machst, wie ich damals gemacht habe,
dann schaffst du es nicht.
Schaffst du es nicht, weil du die normale Lernkurve hast, aber die Leute erwarten und weil das Angebot quasi da war an potenziellen Kandidaten, können die das so machen? Die müssen es so machen.
Ja.
Und so eine Airline ist auch, sag ich mal, sehr natürlich auf ihren Return of Investment bedacht. Sprich, du musst dich damit 18 bis 25 bewerben, weil wenn du dich damit 30 bewirbst, hast du 12 Jahre weniger Flugdienstzeit bei dieser Airline, bis du in Rente gehst und damit natürlich bist du zu alt.
Ja.
Dann nehmen sie lieber, wenn sie wissen, ich habe doch noch junge Kandidaten, die auch diese Tests bestehen, die auch gute Piloten werden. Nehme ich doch lieber die. Und das kotzt mich an. Und deswegen finde ich meinen Weg, den Flugschein privat zu machen, dir privat zu finanzieren, eine Ausbildung vorher zu haben, und dann weiterzugehen, die ATPL modular zu machen und dich dann bei einer Airline zu bewerben, die nicht unbedingt ein Flag Carrier ist, wo du keinen DLR-Test brauchst oder auch Assessments hast. Das sind ja ganz, ganz viele weltweit.
Ja.
Und die aber nicht auf den Return of Investment schauen, weil du selber die modulare ATPL mitbringst.
Ja, aber die gucken bestimmt auch, wie lange du, also wenn du mit 30 da ankommst. Oder
die haben doch keine Ausgaben.
Ach so, na gut, stimmt.
Die einzigen Ausgaben, die sie haben, sind vielleicht ein Type-Rating, wenn du es nicht selber zahlen musst, wie bei einem, sag ich mal, Low-Cost-Carrier. Und das war's.
Ja.
Aber die bezahlen keine komplette Ausbildung für dich.
Na gut, dann ist es wahrscheinlich eher wurscht.
Ja. Genau.
Dann bist du normaler Angestellter quasi.
Richtig, genau. Und das muss man mal in aller Deutlichkeit so sagen. Und das finde ich auch wichtig für den Nachwuchs, dass eben es mehr Optionen gibt als Eurowings, Lufthansa oder irgendeinem Konzern-Airline da.
Es gibt ja auch viele, die sind irgendwo, also von einem, den habe ich auf Twitter, nee, X heißt das jetzt, der wohnt in Portugal.
Ja.
Der fliegt halt dort und wohnt aber quasi in Deutschland und fliegt hin und her. Das geht. Geht irgendwie geht alles.
Ja, klar. Ja, ich wohne ja auch in Deutschland, fliege in Marrakesch.
Ja, da sind wir gut, bist du gut zu einem neuen Thema gekommen.
Ja.
Wie ist gerade in Marrakesch?
Gemischt, gut, aber meine Zeit ist vorbei dort, fast.
Ach, wie?
Also Stand heute muss ich noch zweimal nach Marrakesch und dann sage ich der arabischen Welt vorerst, Salam Aleikum wollte ich gerade sagen, aber ich habe
Wiedersehen.
Ja.
Was hieß das nochmal? Weiß es auch nicht.
Und das erfüllt mich schon mit einer gewissen auch Traurigkeit.
Ja.
Weil das Jahr einfach vorbei ist. Heute ist der 15.10., wo wir den Podcast aufnehmen und ich scroll gerade in meinem Logbuch zurück und ich habe meinen finalen Line-Check letztes Jahr am 18.10. gehabt.
Ja.
Das heißt,
du bist genau ein Jahr Kapitän jetzt.
Das ist der letzte Podcast quasi, wo ich noch sagen kann, ich bin noch kein Jahr Kapitän, weil wir nehmen noch mal einen auf.
Ach so.
Ja. Ja, das muss man mal überlegen. Also die Zeit war schön und die ist so krass schnell vergangen, mit so vielen Höhen und auch ganz vielen Tiefen, die einen unheimlich geprägt hat. Und
Aber du hast viel gemacht. Also du hast ganz viel erlebt. Dinge, die du nie wieder erlebst wahrscheinlich, wenn du wieder zu Hause bist.
Ja, ich habe mich getäuscht, 17.10.
Naja, das ist quasi.
Ja, ich habe vor allem meine Komfortzone verlassen. Das ist eigentlich das Größte. Und das hat mir schweineweh getan. Und am Ende war das das Beste, was du machen konntest. Manchmal muss man ins kalte Wasser geschubst werden und jetzt da sein, wo man ist. Na, und das finde ich, das ist relevant. Und das ist vor allem in meinem Alter relevant, weil je älter man wird, desto träger wird man. Und wenn man dann nochmal sowas machen wird, muss, fühlt man sich offener.
Und was mir gerade so in den Sinn kommt, ist vielleicht auch, wenn du ein Jahr weg warst von deiner Homebase und wieder zurückkommst als Kapitän, dass du vielleicht auch ein anderes Standing hast, weil sonst wärst du quasi immer noch derselbe gewesen. Kann das sein?
Für mich selbst oder für andere?
Für die anderen.
Also für die anderen ist mir inzwischen relativ egal. Mhm. Ich glaube, das hat sich bei mir auch verändert.
Okay.
Weil ich mache mein Ding und das, was ich in Marrakesch erlebt habe, das wäre, das ist also fliegerisch und aber auch persönlich, das wird sich nicht, das wird hier niemanden interessieren.
Ja.
Dass die Abstraktionsebene ist inzwischen für mich so hoch, dass selbst Freunde, also außer jetzt du und natürlich die engen Freunde von unserem YouTube-Projekt, niemand mehr weiß, was eigentlich gerade da vorgeht, weil es einfach sich niemand mehr vorstellen kann.
Ja.
Und das heißt, du behältst auch viel mehr für dich und je älter du wirst, und das ist ja jetzt bei mir auch so, ich meine, ich bin jetzt Ende 30, desto mehr akzeptierst du das auch und findest es auch gut, dass du dich in diese Richtung so veränderst.
Mhm.
Ja.
Ja, aber ich, also aber die anderen haben ja trotzdem noch einen Einfluss, also auf einen oder so.
Du meinst
also,
die Kollegen oder die Kollegen, jetzt Freunde?
Nee, also von den Kollegen in Nürnberg, die kennen dich ja alle als FO.
Nee, das sind ja auch viele neue da, gerade die Kevin-Crew, die tauscht durch, die Co-Piloten tauschen durch.
Ach, okay.
Das ist, also klar, einige vielleicht schon, aber ich glaube mir ist es, ich bin deutlich entspannter da auch geworden jetzt, ne, weil du hast jetzt dein ultimatives Ziel, das ist ein Lebensziel von mir gewesen, das sage ich ganz ehrlich, Pilot zu werden. Und als ich Pilot war, dachte ich, na gut, vielleicht schaffst du es irgendwann auch nochmal Kapitän zu werden. Und jetzt versuche ich einen kleinen Bogen zu spannen, denn Kapitän ist nicht einfach nur, das habe ich glaube ich auch schon mal in einem der anderen Podcasts gesagt, von rechts nach links rutschen, sondern das ist eine Heidenarbeit, die mit ganz viel Glück und auch Arbeit verbunden ist. Und diese Arbeit beginnt im Prinzip in dem Moment, wo du als Kadett, also quasi, wo du dein Type-Rating fertig hast, ausgecheckt bist, quasi wenn dein Line-Training zu Ende ist, da beginnt die Arbeit in jedem Line-Check, aber auch in jedem Simulator-Check.
Und da haben wir mal wieder jetzt zum Simulator gekommen. Wie schön. Mhm. Schöne Überleitung.
Das war der Plan.
Ja, es ist ein weites Feld. Also ich finde das nämlich total spannend. Wenn du wieder zurück bist auf deiner Heimatbase, auf deiner Homebase, man soll ja Englisch mit Deutsch nicht vermuscheln, wie sich das dann so anfühlt, wieder hier in Deutschland zu sein und nicht mehr in einem arabischen Land, weißt du? Weil ich kann mir vorstellen.
Kann ich auch nicht sagen. Also ich meine, ich werde definitiv die Leute vermissen in Marrakesch und vieles, wie es da gelaufen ist. Ich werde meine Max vermissen. Wir fliegen ja hier viel noch die NG.
Okay.
Aber ich kann es dir gar nicht sagen, aber es ist halt ein neues Kapitel und ich glaube, wenn man so einen Weg durchgeht, man muss halt einfach mal tief durchschnaufen und sagen, egal was passiert, es gibt immer einen Weg weiter.
Ja.
Und wenn irgendwann mal kein Weg weiter kommt, dann ist es dann halt, ich weiß nicht, dann ist es halt zu Ende. Alles ist irgendwann zu Ende. Das ist so ein Satz, da habe ich früher 1995 die Toten Hosen, nichts bleibt für die Ewigkeit, drüber gelacht, als die das gesungen haben und dachte, es ist ein schönes Lied. Aber je älter du wirst, desto mehr realisierst das. Und je mehr du das realisierst, desto mehr kannst du das auch schätzen, was du jetzt gerade hast. Hm. Und das soll jetzt hier kein Grundkurs in Psychologie sein, aber das Vergangene ist vergangen und die Zukunft ist noch nicht da. Du lebst hier und jetzt.
Bei mir ist es irgendwie anders verankert. Bei mir ist das kein Ende. Also bei mir ist das immer irgendwie ein anderer Weg, komischerweise, so im Denken. Weißt du? Also
ja.
Dieses Ende kommt bei mir im Kopf gar nicht vor,
ja.
Sondern wenn sich jetzt irgendwas rausstellt, was nicht mehr geht, gut, beim Piloten ist es noch mehr, was da passieren kann, Medical und so ein Kram, aber trotzdem gibt's immer einen Weg, wo es weitergeht. Oder, also es hört nicht
auf. Aber das ist auch so. Hm? Guck mal, wo war denn Corona?
Oh ja.
Ne? Und ich habe mich, das ist so weit weg, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie viele Weihnachten, na gut, so viele waren es jetzt nicht, ne? Aber ich will sagen, wie viele wichtige Ereignisse, Geburtstag, Weihnachten, ich alleine verbracht habe. Und ich dachte, scheiße, Kurzarbeitergeld, wie kannst du denn das finanzieren? Was habe ich gemacht? Ich habe mich selbstständig gemacht.
Ja.
Mit meinem alten Job.
Ja, das Beste, was du machen konntest. Und da ist es gut, wenn man eben einen Job hat.
Richtig.
Finde ich
also,
ja, schon immer.
Also das muss man sich einfach bewusst sein. Und ich glaube, wenn man jetzt so Anfang 20 ist und die Ausbildung zum Piloten, zur Pilotin anfängt, macht man sich darüber auch keine Gedanken. Das ist doch okay. Aber wenn man natürlich den Weg geht, den ich jetzt gegangen bin, der vorher eine andere Ausbildung beinhaltet, dann hat man das natürlich immer ein bisschen präsenter.
Ja.
Wenn du nur Pilot bist, ein guter Freund hat jetzt letztens zu mir gesagt, er ist auch Kapitän, hat gesagt, wenn er einen anderen Job hätte, er würde sofort zurück in seinen alten Job gehen, weil ihn das so gestresst hat, wie krass dieser Sommer jetzt war.
Mhm.
Wo ich sage, das kann nur jemand sagen, der keinen anderen Job hat.
Ja, ja.
Also von daher.
Ich glaube, das ist schon, also es ist zwar immer, ist es wirklich stressig. Also das haben wir ja in den letzten Podcasts und ich glaube, jeder weiß das auch, dass es stressig ist. Aber es ist halt auch, es entschädigt halt der Blick beim Frühstücken, der entschädigt halt, weißt du?
Nein, nicht nur der Blick und Stress bezeichnen wir immer als was Negatives. Stress ist auch was Positives. Ohne Stress sind wir unterfordert.
Ja.
Es gibt da einen Peak zwischen Stress und Performance. Und wenn wir ein bisschen angespannt sind, leisten wir auch mehr. Und das brauchen wir auch. Ja, es sei denn, du hockst in Gobitz und lebst von Hartz IV. Ne? Da ist der größte Stress wahrscheinlich, wie die nächste Bierbulle ranbekommt.
Ich wollte gerade sagen, ja, das ist dann der Stress.
Das müssen wir vielleicht rausschneiden, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher.
Ich fand ihn gut.
Und, ja, aber es ist so. Und jetzt haben wir so schön den Bogen zum Simulator gespannt gehabt, das ist auch schon wieder mal ganz weit weg. Ne?
Wir kommen irgendwie nicht zum Simulator, warum eigentlich nicht?
Weil jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, auch einfach viel passiert ist.
Das stimmt.
Wir haben ja hier keinen Plan. Wir sind jetzt hier keine Netflix-Serie. Die Staffel, zumindest
Moment,
die erste Staffel.
Genau das ist der Plan, wie wir es machen.
Das ist der Plan. Das wäre natürlich cool. durchgeplant hat. Und wir wollten eigentlich über Simulatoren reden und wir sind auch fast wieder da.
Ja.
Und jetzt gebe ich mal den Ball zurück, lieber Tobi. Warum ist denn das Thema Simulatoren auch gerade für dich interessant?
Naja, es sieht so aus, dass wir mit unserer Online-Community aus dem Discord, die 737 NG World, in Simulator gehen, zu neunt. Jetzt in einem Monat.
In einem Monat genau seid ihr da. Und jetzt bin ich mal der Fragesteller.
Mhm. Mach mal.
Du hast mich gefragt, was sind denn die Unterschiede von den Simulatoren und wie fängt man, wann begegnet man in der Fliegerkarriere das erste Mal einem Simulator? Und ihr geht ja direkt in einen Full-Flight-Level-D-Simulator, richtig?
Das ist der Plan, ja. Damit es auch so richtig, richtig anstrengend wird.
Und was war meine erste Reaktion, als ich das gehört habe?
Ihr überfordert euch, hast du gesagt, glaube ich.
Ich sag, genau, das, was ihr macht, das wird euch zu viel sein. Genau. Warum habe ich das gesagt?
Na, ich glaube, es überwältigt einen schon, weil man natürlich hier zu Hause in dem Level, was kommt vor A, da kommt nichts, ne?
Ja, doch, ne? Doch schon.
Ja.
Doch. Ein sogenanntes Flight Training Device, ja. FTD, Procedure Trainer.
Flight Training Device hier zu Hause, das klingt viel besser. Und dann ist man, glaube ich, allein schon von der ganzen Haptik schnell überfordert. Das kann ich mir schon vorstellen.
Und das ist so ein Riesending. Und in der Luftfahrt, die Luftfahrt lebt von Erfahrung, die lebt von Offenheit, die lebt von einer Reporting-Culture und die lebt auch von Fehlern.
Ne? Ja.
Wenn die Helios-Crew nicht im Berg gecrashed wäre, hätten wir heute keine Altitude-Warnung im Flieger. Ne? So hart es klingt.
Ja.
Ne?
Ja, und bei mir war es, also damals, wo ich noch in echt geflogen bin, vor vielen Jahren, da war ja der größte Flieger, war so eine Antonov AN-2, habe ich ja schon oft erzählt.
Ja, geil, ja.
Was für mich relativ einfach war, nach einer Einweisung und Schulung und Kram, aber diese Schalter, weil die Schalter kann man sich ausrechnen. Weißt du, also das ist was.
Weil die in Russisch aufgeschrieben
waren? Die waren Russisch, ja. Und ich kann Russisch lesen, aber man kann es oft nicht übersetzen. Und man hat halt gezählt, 1, 2 hoch, der dritte runter, 3, 4 wieder nach oben und so ungefähr.
Krass.
Ich glaube, es waren 7 nach oben und die letzten 2 nach unten oder so.
Wie im echten Leben jetzt, Reihe. Wenn ich meine 737 fliege.
Und im Prinzip, genau. Aber im Prinzip fand ich das gar nicht so überwältigend, muss ich sagen. Weil das hast du nach ein paar Flügen weggehabt.
Ja.
Was mich immer, wo ich nicht klar kam, so schnell, war einfach die Höhe beim Landen. Dass du eben plötzlich 2 Meter höher sitzt als in der Cessna.
Ja, das stimmt.
Und abfangen musst, wo du sonst normalerweise nie abfangen würdest. Das hat mich richtig Überwindung gekostet. muss ich sagen.
Und ich sag dir, es gibt ja auch Momente, wo in der 737, oder das gibt es bestimmt auch im Airbus, oder neben anderen Airliner, wo die Radio-Callouts nicht funktionieren.
Und dann wird's schwer.
Und dann wird's schwer, ja. Richtig.
Vielleicht wäre das noch eine Idee, dem das zu sagen. Radio-Callout-Failure oder sowas.
Oh. Im Sim?
Ja.
Wenn ihr da hingeht?
Ja. Nehmen
wir. Ja, das würde ich jetzt nicht machen, weil ihr kennt das ja. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema Simulatoren und zum Thema Erfahrung in der Luftfahrt. Also klar, als ich damals auf die DA-40 umgestiegen bin von der Piper, das war auch alles anders und da hast du auch tiefer gesessen und das hast du gespürt, aber da hast du dich schnell dran gewöhnt. Aber in dem Moment, wo du in einen Level-D-Simulator, einen Full-Flight-Simulator gehst, der 150 Grad, 360 Grad Vollsicht hat. Ne, 360, das weiß ich gar nicht. Also habe ich noch nicht
360,
gehabt. Aber
ja doch, du kannst dich ja rumdrehen und siehst hinten den Rest.
Es könnte sein, dass es vielleicht einen Simulator gibt, der das kann. Aber ich will nur sagen, und das Ding, das sich bewegt, ne, und du dann deine normalen Abläufe hast, bist du überfordert.
Das glaube ich, ja.
Und jetzt stell dir mal vor, du würdest heute plötzlich sagen müssen, du fährst ab jetzt jeden Tag, du fährst plötzlich nicht mehr in Leipzig Auto, sondern du musst ab jetzt in England von rechts in London fahren.
Das macht mir komischerweise nicht viel aus. Krieg ich hin.
Das habe ich jetzt gehofft, dass du das nicht sagst. Aber
habe ich schon gemacht. Ich bin also nach London mit dem Auto gefahren und dort mit Telefonieren am Handy am Ohr und alles Auto gefahren. Das ist dann
Polizei?
Naja, das ist Jahre her, ist nicht mehr. Aber das geht.
Aber
also wenn du dich einfach drauf einlässt, geht's.
Genau, und was merken wir jetzt aber? Dass die Perception der Störung oder der Faktoren unterschiedlich ist. Das konntest du und vielleicht kannst du in dem Full-Flight-Sim besser als die anderen agieren, weil du vielleicht da einfach das ausblenden kannst, aber andere können es vielleicht nicht.
Ich glaube, mich überfordern andere Dinge dann. Also was mich überfordert, wenn unvorhergesehene Dinge und das mehr als zwei passieren, zum Beispiel.
Ja, dann hast du das Problem,
für mich geplant habe.
Da hast du ein Problem, was in der Luftfahrtpsychologie und CRM als Task Saturation dann. Das ist wie wenn du auf deiner CPU zu Hause auf deinem Rechner 5000 Chrome-Fenster aufhast und irgendwann kommst du nicht mal mehr von einem
Bildschirm.
Ich sehe Pornhub da schon wieder. Du einfach nicht umschalten kannst und dann noch effizient was lösen kannst, sondern nur damit beschäftigt bist, die Tasks irgendwie im Kopf zu behalten.
Und also ich glaube, das ist ein großer Punkt, Task Saturation.
Genau. Und deswegen, wie funktioniert es in der Fliegerausbildung? In der Fliegerausbildung ist das so, wenn du deine PPL hast und du deine Stunden gesammelt hast, dass du dann irgendwann die Theorieausbildung anfängst und dann gehst du irgendwann in einen Fixed-Base-Simulator, in eine Flight-Training-Device. Und diese Flight-Training-Device ist auch zertifiziert natürlich, aber da geht es darum, dein Scanning aufzubauen, dass du weißt, wie deine Augen wandern müssen, was wichtig ist in der Situation, dass du lernst, vor dem Flieger zu sein, dass du dein Denken in die Zukunft verlegst. Für uns haben wir gesagt, die Zukunft existiert nicht, aber wenn du in dem Moment, in dem du fliegst, musst du in der Zukunft arbeiten, um dass die Gegenwart nicht gefährlich wird.
Ja.
Ne? Und das lernst du von Anfang an in der Ausbildung. Und wenn du weißt, es ist ein Kavoké-Tag mit super Routine, dann musst du trotzdem soweit auch egal, als First Officer oder als Kapitän, musst du so weit in der Zukunft leben, dass du weißt, was kann denn noch alles passieren. Ne? Und das lernst du in der Ausbildung ganz zu Beginn, in diesen Flight Training Devices lernst du erstmal die Grundlagen, das Scanning.
Ja.
Ne? Beim Auto würde man sagen, du würdest lernen, wo ist Kupplung, Bremse, Pedal, wie Gaspedal, wie ist die Motorik da, wo muss ich hinschauen?
Ja, und beim Auto gibt es das ja nicht so, dass du quasi diesen Kreuzblick da, oder wie nennt man das? Also, dass du quasi die sechs Instrumente immer beobachtest.
Ja, aber findest du, dass das im Auto nicht so war, wo du ganz anfangs angefangen hast zu fahren? Also ich finde schon, dass
ein Drehzahlmesser hat mich null interessiert am Auto.
Also in meinem Auto, wo ich angefangen habe, gab es kein Drehzahlmesser.
Ich glaube, den gab es bei meinem auch nicht, wenn ich recht überlege, es war ein Dacia.
Aber genau darum geht's ja.
Aber
du musst die Koordination üben und das machst du in diesen Fixed
Base.
Quatsch, in diesen Flight Training Devices, den Fixed-Base Simulatoren. Ja. Und wenn du da warst, dann weiß ich noch, okay, dann gehst du in das Multi-Crew Coordination Training, MCC. Mhm. Das ist auch ein Fixed-Base Sim, aber in einer höheren Qualifizierung.
Okay.
Und das sollte eine 737 nachbilden. Und das dachten wir, Mensch, das ist ja wieder echte Flieger. Das war eine Runke vor dem Herrn damals, ne? Das war das habe ich Runke gesagt, sag ich bestimmt nicht sagen, wo das war. weiß es auch nicht. Also es war ein sehr gut ausgestatteter MCC-Simulator, wo ich heute sagen würde, der würde nicht mehr dem Standard entsprechen. Und da habe ich meinen MCC und meinen Jet Orientation Kurs gemacht, ne? Den brauchst du für viele Airlines, ist das Voraussetzung, um überhaupt dich zu bewerben. MCC Multicrew Coordination. Und da lernst du das erste Mal, ja, wenn du vom Fixed-Base-Sim kommst, natürlich hast du auch deine CPL-Prüfung im echten Flieger gemacht, aber das spielt jetzt keine Rolle. Und da lernst du das erste Mal mit einem anderen Kollegen, einer anderen Kollegin zusammenzuarbeiten, ja, und dir Sachen aufzuteilen und Sachen zu delegieren. Und das ist das, was in der Simulatorwelt massiv fehlt.
Das stimmt. Du hast ja meistens keinen anderen.
Da ist jeder, wenn ich da euch manchmal zugucke, ist der Alpha-Mann, Frau.
Ja.
Da ist jedes Abgeben an Aufgaben, fühlt sich manchmal so an, als würdet ihr denken, ihr versagt. Und in echt ist es so.
Ja, du, aber wen willst du es auch abgeben?
Was?
Du hast ja, wem willst du es abgeben? Du hast
ja wenn ihr mal versucht, zusammenzufliegen. Das haben wir ja schon gesehen, da gibt es ja in der Simulatorwelt sowas wie Shared-Cockpit-Flüge. Mhm. Und das ist ganz schwierig, da kollidieren Ansichten, und das ist ein ganz wichtiger Teil der Fliegereiausbildung, und das wurde in der Luftfahrt die letzten Jahrzehnte auch immer wichtiger, ist CRM, Crew Resource Management und wie ich miteinander umgehe.
Ja.
Und das kollidiert in der Simulatorwelt, das merkt man wirklichst massiv.
Ja, das ist halt was wir hier im Sim, also in unserem Discord-Sim quasi, und da nicht üben oder selten.
Nicht üben können.
Ja.
Und jetzt seid ihr an dem Punkt, ihr geht jetzt in einen echten Full-Flight-Sim. Ich glaube, das sind zugelassene Sims von der Lufthansa, ne?
Das sind zugelassene, ja, richtige Level-D-Sims.
Ja.
Und
obwohl, ja.
Da, also die sind ja im Prinzip einem echten Flugzeug mit Kennzeichen nachgebaut, glaube ich.
Okay, gut, das geht sogar weiter als dann bei uns. Aber ich muss nochmal hier einwerfen, auch ein Level-D-Sim ist nicht ein Level-D-Sim. Es gibt da auch, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, Zero-Hour-Sims, wo du quasi direkt quasi
Flugstunden... So, dann verwechsel ich das. Dann ist ein Zero-Hour-Sim, der komplett nachgebaut ist.
Und, genau.
Da müsst du das weiß ich jetzt nicht genau.
Ja. Und dann gibt es Full-Flight-Sims. Es gibt zum Beispiel Full-Flight-Sims, Level-D-Sims, die sind zugelassen für bestimmte Stall-Recovery-Manöver, wo manche dafür nicht zugelassen sind, weil die halt mehr Freiheitsgrade oder die anders nachbilden. Ne? Weil in Stall, in Spin kannst du halt, es sei denn, also das kannst du halt nicht nachbilden, auch in einem Full-Flight-Sim nicht. Ne? Das geht ja nur über die Beschleunigung der Achsen und irgendwann ist halt Schluss. Ne? Du kannst das Gestänge ja nicht bis zum Mund ausfahren, um dann eine Beschleunigung zu simulieren. Nee, ne?
Ich kann mir auch vorstellen, dass das, also wenn so eine 737 ins Trudeln kommt, dass du da eh ein Problem hast, die auszuleiten in einer bestimmten Höhe wieder.
Ja, aber es gibt schon Stall-Recovery-Manöver, die auch im Sim nachgebildet werden müssen, und nur manche Sims sind dafür zugelassen. Und zum Beispiel, wenn wir unser Recurrency-Training haben und in der Sim-Session jetzt gerade das nicht vorgesehen ist, können wir auch in einen gehen, der das nicht kann.
Ja,
okay. Weil wir es gar nicht merken. Und das ist relevant. Also plus Full-Flight-Sim ist nicht gleich Full-Flight-Sim.
Ja.
Das denkt immer jeder und denkt sich, ja toll, ich war in einem Full-Flight-Sim. Ja, in was für einem? Ne?
Okay,
und diesen Zahn muss man manchmal den Leuten ziehen. Und das ist leider auch Marketing, ja, was mich stört, weil die Leute bewerben Full-Flight-Sim, aber die sagen eben nicht, was für eine Kategorie der Simulator ist. Und das muss man schon nochmal mit ansprechen. Und jetzt kommt aber wieder die Kehrtwende von mir in meiner Aussage. Das wird für euch völlig egal sein. Ihr werdet so oder so überfordert sein.
Da bin ich sehr gespannt, wie es wird. Ja.
Du glaubst mir das noch nicht, ne?
Naja, es ist die Frage, was du unter Überforderung siehst. Eine Art von Überforderung will ich ja sogar haben. Weißt du?
Ja, ich glaube, du wirst da reingehen, und wenn du dann mit diesem Simulator rumspielst, wird das Programm, was du dir in deinem Kopf ausgemalt hast, in den Hintergrund rücken, und du wirst merken, okay, hier geht es viel mehr darum, jetzt einfach mal das zu spüren.
Ja.
Und ob ich jetzt 4 oder 5 Landungen habe in Circling Approach, in Engine Failure oder sonst noch was, würde dann anfangen, egal zu sein. Und das ist richtig. So würde ich auch dann rangehen.
Ich glaube, das ist auch, da sind wir d'accord. Also, bin ich d'accord.
Und jetzt nochmal für die Zuschauer, Zuhörer. Red mal über die Kosten, Tobi.
Ja, naja, gut. Also billig wird das Wochenende mit den Jungs nicht.
Jetzt zurückdenkend an, hast mich doch einmal in Marrakesch besucht.
Ja.
War das Wochenende günstig?
Nee, das war nicht günstig. Es hat sich gelohnt, aber es war nicht günstig.
Hast du es in guter Erinnerung?
Ja, in sehr guter Erinnerung.
War es denn günstig für das, was du jetzt als Erinnerung hast? Ist es was, was du in ein paar Jahren noch wissen wirst?
Ja, na klar, logisch.
So. Also.
Und so wird es mit dem Sim auch. Ich vermute, dass wir bestimmt nächstes Jahr wieder in den Sim gehen. Mhm. Dass das wahrscheinlich so eine Institution werden könnte, wenn das gut wird.
Aber jetzt sag mir mal ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Wie lange darfst du in Sim? Was kostet?
Ja, wir haben also wir haben doppelte Zeit, weil wir nachts in Sim gehen. Also ich glaube 22 Uhr und nachts um 1 oder so noch die zweite Gruppe.
Also doppelte Zeit heißt, das Paket hätte x Euro gekostet, aber jetzt kriegst du es x Euro, aber doppelte Zeit.
Genau, es ist zwei Stunden. Und weil wahrscheinlich nachts weniger kommen oder die stehen leer. Also
die meisten kommen nachts.
Ja, aber ich weiß nicht warum, keine Ahnung.
Den hast du nicht verstanden, Entschuldigung.
Ach so, ja, ich war gerade in meinen Gedanken.
Ja, okay, erzähl weiter.
Jetzt habe ich ihn, jetzt rutscht er durch. Mhm. Und ja, am Ende zahlen wir gut 300 Euro für jeden. So, für.
Und wie lange dürft ihr da rein?
Und wir dürfen zwei Stunden rein, zu dritt.
Also wie viel Flugzeit?
Also jeder
hat die,
40,
wie viel,
na, jeder 40 Minuten, kann man schnell ausrechnen.
40 Minuten in einem Cockpit-Sitz oder 20 Minuten im Cockpit-Sitz?
Ah, okay, 80 Minuten haben wir.
So, und ich glaube, wenn ich mit euch jetzt so richtig das noch in Erinnerung habe, hat jeder von euch Teilnehmenden gesagt, er fliegt 40 Minuten.
Mhm. Naja,
und
er fliegt natürlich 80, weil er natürlich als FO auch fliegt. Ne?
Er fliegt nicht als FO, sondern er fliegt einmal 40 Minuten als Pilot Flying und er fliegt einmal 40 Minuten
als Pilot Monitoring.
Richtig.
So ist es geplant.
Ja. Und das ist essentiell wichtig und das muss in jeden der Teilnehmer in den Kopf rein. Mhm. Ihr fliegt 80 Minuten, 40 Minuten Pilot Flying, 40 Minuten Pilot Monitoring.
So trennen wir, so übt man das ja auch.
Und so ist es aber auch essentiell wichtig, das zu sehen. Hm. Denn wenn ihr reingeht und sagt, ich fliege 40 Minuten, heißt das im Umkehrschluss, die anderen 40 Minuten, wo ihr Pilot Monitoring seid, zählt ihr nicht als Fliegen, die sind euch egal.
Nee, so machen wir das.
Und das darf
nicht.
Niemals passieren. Und das ist auch in
das
der echten
auch
Ausbildung
nicht.
So. Wenn du im Simulator-Check bist, zweimal im Jahr, dann ist die Zeit als Pilot Monitoring, wird genauso gegradet und beurteilt.
Ja.
Und manchmal sogar noch mehr.
So ist es ja gedacht. Aber die Gefahr ist natürlich, dass es natürlich nicht so gut funktioniert wie bei euch, weil natürlich uns das Grundtraining fehlt. Oder ich übe ja mit unserem Kollegen Benny ganz viel und so. Aber da merkt man schon, dass es gar nicht so einfach ist, wenn du es nicht oft geübt hast.
Natürlich ist das nicht einfach, aber es ist wichtig, das zu wissen, dass das ein ganz wichtiger Teil ist, dass er nicht jetzt einfach da sitzt und nichts tut.
Nee.
Es gibt bei uns auch im Simulator Momente, wo wirklich man rechts oder links sitzt, wo Übungen wirklich nur für den Kollegen rechts oder für den Kollegen links sind. Aber das ist vielleicht 5% im Simulator. Das sind ganz spezielle Sachen, wo man einfach sagt, so, ich zeige jetzt mal kurz tatsächlich, und das ist ganz selten diese Trennung, dem Kapitän, der Kapitäne oder dem Co-Pilot, der Co-Pilotin was. Hm. Ja, und das ist aber ganz selten. Aber wenn ihr in diesen Sim geht, ihr müsst sehen, ihr fliegt 80 Minuten.
Ja, ne? Darum geht es auch, dass wir eben, das war die erste Idee, dass wir eben dadurch eigentlich unsere Flugzeit verdoppeln nochmal jeweils, weil wir als Pilot Monitoring eben auch Aufgaben haben, die wir nach SOP quasi abarbeiten. Also wenn es so klappt.
SOP?
Standard Operating Procedure, also quasi das. Da steht drin, was du quasi tun sollst in einer bestimmten Situation.
Richtig. Das ist quasi das Handbuch der Airline. Wenn du quasi Busfahrer bei der BVG bist, dann sagen die dir, wie du den Bus zu fahren hast.
Und dasselbe so halt für einen Flieger.
Genau, exakt so ist es. Ja. Dienstanweisung könnte man vielleicht auch sagen.
Dienstanweisung ist ein schönes Wort dafür, ja. Und wir haben uns da eine selber dann halt, oder sind dabei, eine zu erstellen, dass man das so ein bisschen zusammenfasst, weil die eigentliche, die richtige von der Airline, die ist 1200 Seiten lang oder so, ne?
Mhm.
Richtig dick. Und wir haben quasi so eine abgespeckte für unsere.
Und die machst du?
Die habe ich mit einem Kollegen Benny gemacht. Also eigentlich habe ich die mir zusammengestellt und der Benny hat die kontrolliert oder korrigiert.
Und wollt ihr die im Sim auch einsetzen?
Wir wollen die einsetzen. Ich vermute mal, das wären 50%, die wir uns davon merken können. Mhm. Aber an sich ist es ja gut, sich damit zu beschäftigen. Also ich habe damit angefangen, das aufzuschreiben, weil mich das interessiert, wie das Zusammenspiel funktioniert von den zwei Piloten. Und um mir das besser merken zu können, habe ich das quasi mir zusammengesucht aus dem Internet, habe mir selber was aufgeschrieben, habe bei den Streams gut zugeguckt, die wir da gemacht haben, und das zusammengeschrieben. Und daraus ist das so ein bisschen entstanden. Und klar, für uns als Simulator-Sim-Piloten, ne, da ist das nicht so wichtig. Aber wenn man da so reinriechen will, ist das ja schon ein Hauptpunkt von einer professionellen Fliegerei.
Ist richtig und ist auch wichtig. Ist gut, dass ihr das macht. Ich habe nur noch eine Frage. Ihr habt ja, also das ist ja auch interessant für Leute, die jetzt hier Luftfahrt begeistert sind. Ne? Mhm. Was ist denn euer Ziel, wenn ihr da reingeht?
Na, das erste Ziel ist, dass wir uns erstmal, wir haben uns ja noch nie gesehen, oder viele, dass wir uns sehen, die Hälfte ungefähr, und uns einfach ein schönes Wochenende haben. Das ist das erste Hauptziel überhaupt. Und wenn wir da in dem Sim sind, ist das Ziel, einmal mitzukriegen, wie der richtige Flieger fliegt oder wie das auf alle Fälle und wie der Sim halt für mich auch, wie der Sim funktioniert. Also deshalb ist ja meine Idee, einen Startabbruch zu machen, einfach um das mal zu spüren, wie diese Technik mit diesen Hexapoden oder wie es heißt, wie sich das anfühlt.
Also du willst fühlen, wie der Sim ist.
Ja, wie die Technik quasi funktioniert und die Leute kennenlernen. Ja.
Und wenn du jetzt als angehender Airline-Pilot in den Simulator gehst, da wirst du ja präpariert.
Ja.
Über die Flight Training Devices, über die Procedure Trainer, zu Mockups und dann sitzt du irgendwann mal in einem Full Flight Sim. Ne?
Ja. Also, was wir ja nicht wollen, ist ein Type Rating zu machen, zum Beispiel. Ne?
Genau. Und das ist auch ganz wichtig. Und das ist aber natürlich anders beim Airline-Piloten.
Ja.
Wenn du in den Sim reingehst, dann hast du in Session 1, 2, 3 bis, was weiß ich, 8 bis 10, hast du ein ganz genau abgespultes Programm. Session 5 ist dann das Recovery-Training. Upset UPRT nennt sich das Upset Prevention and Recovery Training, UPRT. Mhm. Und das sind die speziellen Sims, die halt wirklich nur manche können, die halt für UPRT zugelassen sind. Mhm. Und das wollt ihr ja gar nicht. Ihr wollt also einen schönen Tag haben. Ihr gebt 300 Euro aus.
Ja.
Aber prinzipiell sammelt ihr eine Erfahrung fürs Leben.
Im Prinzip, weil, ja. Weil anders, ne? Also einen anderen Anspruch kann man, glaube ich, nicht haben. Also,
ein anderer Anspruch wäre auch vermessen, sage ich ganz ehrlich.
Weißt du?
Weil du weißt ja nicht, was passiert. Das ist ja auch nicht, du sagst, du willst jetzt ins Weltall fliegen und, ja, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber du kannst ja nicht alles erleben. Vielleicht sagst du dir, okay, ich möchte mal die Scheibe, ja, möchte ich mal von oben sehen. Das war ein Witz, ich bin kein Flat Earther, ja.
Ach so.
Ja, aber,
du sprichst ja immer die Chemtrails, ne?
Genau.
Extra die Taste.
Ja, morgen ist Barium und Aluminium dran,
okay.
Damit die Leute gefügig werden.
Ja, aber hast du mal Lust, irgendwie eine so eine, also wie läuft denn sowas ab, so eine Session, also so ein Upset-Recovery-Training zum Beispiel?
Das Upset-Prevention und Recovery-Training?
Upset-Prevention.
Ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also wir gehen ja nicht direkt in den Stall, ne?
Ja.
Also machen wir auch, aber es geht auch um die Prevention. Ja gut, aber das ist, gut, allgemein die Sim-Session oder so ein UPRT?
Oder ja, fangen wir an mit einer allgemeinen Session und ich würde gerne so ein bisschen näher rankommen, weil wir sind immer noch, nach einer Stunde immer noch ganz schön weit weg von dem Sim an Gefühl, weißt du?
Ich hasse den Sim.
Echt?
Der fühlt sich nichts an wie der echte Flieger.
Okay.
Darf ich das sagen?
Ja, ich sag ab. Geh nicht hin.
Das Problem ist, der Flieger, wenn er beschleunigt, dann geht er, der kann ja nicht beschleunigen. Das sitzt ja nicht im CERN in der Schweiz, sondern der ist ja fest. Das heißt, er kann Beschleunigung natürlich nur simulieren, der kann ich auch nicht in Sitz drücken. Also Fliehkräfte, Zentripetalkräfte und sowas, das ist ja alles schwer abzubilden. Ja. Das heißt, was halt passiert, wenn du beschleunigst das erste Mal, das ist die ersten 20 Minuten im Sim, dann geht der Sim halt vorne hoch, hinten runter und dein Ohr sagt, irgendwas passt hier nicht, aber dein Auge sagt, das muss sich so anfühlen und dir ist erstmal kotzübel.
Hm. Das kann sein.
Dir ist erstmal kotzübel. Und das ist jedes Mal seit 7 Jahren die ersten 15 Minuten so. Mhm. Aber die Zeit hast du gar nicht, weil deine Zeit im Sim ist vorgeschrieben. Das heißt, du musst, das ist ja nicht so, dass du sagst, so komm, wir machen jetzt mal 20 Minuten, dass dein Ohr sich dran gewöhnt, dass du hier nicht den Sim voll kotzt, sondern das geht ja direkt mit der Prüfung los.
Ja. Na?
Und das nervt mich. Und dann bist du immer schon so, wenn du den Simplan guckst, sagst du, bitte lass es eine Max sein, lass es eine Max sein. Weil die sind deutlich moderner und die haben die modernere Technik. Zum Beispiel, es gibt Sims, die sind hydraulisch gelagert, ne? Und die sind träger, die fühlen sich an wie so ein alter Trabi mit ausgeschlagenen Querlenkern.
Ja, da weiß ich genau.
Und die neuen, die haben elektrische Stellantriebe, die sind viel präziser, schneller.
Ja.
Und die fühlen sich nie an, wie als würdest du auf so einer 1945 gebauten Fregatte über die Ostsee schippern. Und wenn ich sehe, dass es der Maxim ist, bin ich gleich schon mal zufrieden.
Okay.
Weil du weißt, der ist moderner.
Mhm.
Ne?
Leuchtet ein.
So, und dann hast du in Mandatory Exercises, die von der EASA oder von den Luftfahrtbehörden vorgeschrieben sind. Die wiederholen sich alle 3 Jahre. In 3 Jahren musst du alle Systeme des Flugzeugs musst du einmal durchgenommen haben und dann geht es wieder von vorn los. Und dann kann es sein, dass zum Beispiel, was weiß ich, diesmal ist Cabin Pressurization oder Fuel System oder Electrical mit dran. Das sind dann so 3-4 Systeme, die werden getestet in einer Loft-Exercise, in Line-Oriented Flight Training-Exercise. Und die wird dann quasi, da wird gestartet, der Trainer sagt nichts.
Ja.
Der sagt nichts. Der lässt die Exercise laufen, bis er sagt, irgendwann die ist fertig. Und dann gibt es aber noch so Guided Exercises, wo dann quasi der Trainer sicherstellt, dass auch der Lerneffekt gut ist. Nehmen wir mal an, so ein Stall Recovery oder Slow Flight oder Overspeed oder sonst noch was, wo man sagt, guck mal, jetzt mach mal das, jetzt schalten wir nochmal die Spoiler aus, schau mal, wie der Flieger jetzt lenkt. Na, machst du die Spoiler aus und dann merkst du nur mit den Querrudern, da wird aus dem Ding kein Trabi mehr, sondern eine Pferdekutsche.
Ja.
Oder Manual Reversion, machst du die Hydraulik aus und denkst dir auch, jetzt kannst du den Flieger fliegen ohne jegliche Hydraulik und es funktioniert. Ne? Airbus RIP.
Aber da wird vorher drüber geredet dann wahrscheinlich.
Das sind dann einzelne Übungen, die sind auch ineinander abgeschlossen, aber die Line-Oriented Flight Training Sessions oder Teile, die funktionieren halt einfach, da machst du halt, das kann eine Stunde oder anderthalb gehen, wo einfach so ein paar Sachen kommen, TCAS kann damit reingebaut werden, TCAS RA, was sind die richtigen Callouts, da ist der Pilot Monitoring super, super wichtig, ne?
Ja.
Weil der Pilot Flying seine eigenen Aufgaben hat, ne? Mhm. Und da sind die Callouts extrem, extrem wichtig. Dann hast du natürlich immer sowas wie ein Engine Failure, da hast du ein Single Engine Go Around, du hast einmal komplett das Checkliste lesen für ein Engine Failure oder in Engine Severe Damage, was du auch unterscheiden können musst. Das ist sofort ein Fail bei uns, wenn du ein Engine Failure nicht von einem Engine Severe Damage unterscheiden kannst. Und da kommt zum Beispiel drauf an, hast du die Max?
Ja.
Kannst du in Engine Severe Damage von dem Failure teilweise bei der N2-Rotation, weil man sagte früher immer, jetzt wäre es vielleicht ein bisschen technisch, Entschuldigung dafür, geht nach 2 Minuten, dann bin ich fertig. wenn du in Engine Severe Damage hast, hast du früher immer bei der NG gesagt, dann hast du entweder N1 oder N2 0% Drehung. Das kannst du bei der Max nicht mehr machen, weil die Hydraulikpumpe so viel Kraft zieht, dass die schafft, den N2-Rotor anzuhalten. Und dann kannst du zum Beispiel die Motor-Driven Pump kannst du ausschalten, dann wird die magnetisch getrennt über ein Ventil und dann fängt N2 wieder anfangen zu drehen und dann ist es eben doch kein Severe Damage, sondern Engine Failure.
Okay.
Ne?
Ja.
Und das ist auch in den Simulatoren nachgebildet, natürlich nur in den Maxen. Ne?
Ja.
Und sowas ist zum Beispiel dann super, super spannend, dann liest du die ganze Checkliste durch und dann bist du halt 2,5 Stunden bist du da komplett im Game und machst dann das und dann geht der Trainingsteil los mit diesen Sachen, die ich vorhin gesagt habe, die dann diese einzelnen abgeschlossenen Events sind, beispielsweise Volcanic Ash oder was weiß ich, mal eine kurze Exercise, 10 Minuten, Dual Engine Failure im Short Final oder sowas oder was auch immer.
Wie weit wird der geflogen? Dual Engine Failure im Short Final?
Ja, bis du am Boden liest. Also entweder gelandet oder weil du was anderes gemacht hast.
Wird also nicht vorher ausgemacht.
Ja,
also wegen, ich wollte auf so Negativ-Training und sowas gibt es doch auch irgendwie, dass man das nicht will.
Nee, Negativ-Training wird immer vermieden. Also das ist bei uns, spielt eine ganz wichtige Rolle. Deswegen gibt es auch ganz klare Grenzen bei uns, was gemacht werden darf und was nicht. Und da sind wir vielleicht auch strikter als andere Airlines. Aber Negative Training gilt es unbedingt zu vermeiden. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Und also Negative Training kann passieren, wenn zu viele Eindrücke auf das Getestete oder auf das Crew-Team einprallen, oder es kann auch passieren, dass eine Situation nicht lösbar ist, weil der Instruktor sagt, wir machen jetzt in Loss of Thrust on Both Engines in Salzburg direkt im Engine Out, in der Engine Out SID, wo du quasi Multiple Failures hast, wo einfach natürlich statistisch gesehen das nie passieren wird.
Ja, und du wahrscheinlich eh im Berg landest, schaffst du eh nicht mehr. Also ja, Salzburg, genau. Stelle ich mir schwer vor.
Genau, ne, kann schon passieren, ja.
Und wie ist das eigentlich, Pilot Flying und Pilot Monitoring, das wird ja wahrscheinlich nicht ausgewürfelt, sondern das steht wahrscheinlich auf deinem Dienstplan dann drauf, was du da bist oder was?
Nee, das ist im der Sim-Session vorgeschrieben.
Ah, okay.
Ne, da steht zum Beispiel drin, ich sag mal in der Sommersession, im Sommersim, das von März bis Oktober, passiert jetzt ein Engine Failure, der Kapitän ist Pilot Flying und der FO ist Pilot Monitoring und bei der nächsten, das wird ja für beide, muss das ja gemacht werden, beide müssen das Manual Handling beweisen, beide müssen den Engine Failure durchfliegen.
Ja.
Aber dann kann zum Beispiel sein, okay, in der Sommersession wird gesagt, der FO kriegt ein Engine Severe Damage, der Kapitän ist Pilot Monitoring. Mhm. Aber der muss die Checkliste nicht mehr lesen, weil es schon im ersten Teil gemacht wurde. Da macht man halt quasi nur den Engine Failure, okay. Und dann repositioned man, ja, ne, damit es schneller geht. Das ist auch relevant und wichtig so. Ne? Hm. Brauchst ja nicht zweimal lesen. Aber dann im halben Jahr musst du es halt wieder lesen. Das iteriert halt immer hin und her.
Ja.
Sowas zum Beispiel.
Okay.
Ne? Oder ein TCAS-RA macht jetzt zum Beispiel nur der FO als Pilot Monitoring. Oder halt in der nächsten Session, also TKSA ist immer mit dabei, macht es halt der Kapitän, ja, beispielsweise.
Und gibt es dann auch so unvorhergesehene Dinge, die du vorher nicht weißt, oder sind das immer quasi dieselben Sachen?
Nee, wir wissen anhand unserer Trainingsdaten, die wir bekommen, vorher nur, um welche Systeme es geht, wo halt man sich nochmal vorbereiten muss, aber wir wissen nicht, was genau passiert, nein.
Also auch irgendwelche Dinge ausprobieren oder so macht man generell eher nicht, also ja.
Nee, nein. Wenn man mal Zeit hat. Ich hatte einmal die Diskussion nach der Volcanic Ash, habe ich zu dem Instruktor gesagt, das hätten wir noch geschafft bis dahin, und das war witzig, weil das war nämlich genau an dem Tag, das war eine Woche danach, wo wir im Sim hier auf dem Stream einen Dual Engine Failure gezeigt haben, und ja. Mit dem Mark war das damals, der jetzt auch sein Type Rating hier macht. Da haben wir das zusammen gestreamt, wie wir da, ich glaube in Frankfurt oder wo das war, gelandet sind ohne Triebwerke.
Ja.
Und das kam dann auch im Sim dran, und da habe ich auch zu dem Instructor gesagt, das hätten wir noch geschafft. Und im Simulator war es dann so, wir sind 100 Meter vor der Bahn in der Anflugbefeuerung, sage ich mal, dann gelandet. Ja. Ich glaube, das hätte man schon überlebt. Aber 100 Meter, das kann halt auch Glück sein.
Mhm.
Ja, und das war dann tatsächlich mal was, dann haben wir das ausprobiert im Sim, und das fand er auch gut, der Instructor, also, das hätte er nicht gedacht und so, und ja, also da konnte man mal was ausprobieren. Die meisten Sim-Sessions sind aber so geplant, dass die 5 Stunden einfach zugepackt sind.
Und gibt es so bestimmte Szenarien, die dich am meisten herausfordern oder die du am meisten magst oder sowas?
Also ich mag alles das, wo meine Airmanship gefragt ist. Wo ich mich jetzt auch nicht groß darauf vorbereiten kann, sondern einfach so agieren muss, wie es halt meine Erfahrung, mein Wissensschatz zulässt, und ich dann trotzdem noch was draus lerne. Ich weiß, natürlich kommt immer ein Engine Failure, es kommt ein R&P-Approach, das ist vorgeschrieben, aber wenn dann eben, wie gesagt, diese Volcanic Ash oder Bird Strikes oder Loss of Thrust oder Security Incidents, das wird ja auch ab und zu geübt, wo du einfach Airmanship da zeigen muss, das finde ich dann immer ganz ganz spannend.
Ja.
Das ist ja immer mit dabei, ne? Also hast einen Trainingsteil und du hast einen Prüfungsteil, ne? Der Prüfungsteil ist halt immer recht fix, aber der Trainingsteil, da kannst du halt wirklich mal gucken, wie du reagierst unter Stress und wie du reagierst, wenn dann wirklich Sachen auf dich zukommen, wo du keine Ahnung hast.
Und du bist quasi nach einer Viertelstunde ungefähr, bist du dann so in dem Szenario drin, dass du das gar nicht mehr merkst wahrscheinlich. Weil du ja das Spiel mitspielst. Also.
Ja, du musst da play the game, sagen wir dazu. Du musst dich da reinversetzen in diese Geschichte, und du musst da mitspielen. Sicher, also das musst du machen. Ja, Tobi,
ja.
Ich finde, da haben wir doch hier jetzt mal eigentlich einen ganz guten Einblick in die Simulator-Welt geliefert.
Auf alle Fälle. Also.
Und es könnte durchaus sein, dass der nächste Podcast dann kommt, wenn ihr über eure Eindrücke, beziehungsweise du über deine Eindrücke berichtest, oder?
Das könnte sein. Ich denke mal, dass ich da, also ich bin ja jetzt schon gehypt ohne Ende, und das wird nicht weniger. Und mal, ich bin schon gespannt, ob ich da wirklich so überfordert bin, dass dann halt nichts mehr geht oder ob man so überfordert ist, dass es halt einfach besser geht, dass man quasi so einen Adrenalinschub quasi hat, weißt du? Kann ja auch sein.
Ja, ich denke, es kann beides passieren, aber es kommt drauf an, wie gut die Instruktoren ausgebildet sind, euch da mitzunehmen.
Ja.
Und da bin ich einfach mal super gespannt. Wann ist das? Im November, ne?
Am 15. November.
Ja, perfekt. Das heißt, wenn wir Glück haben, gibt es noch einen Podcast zwischendrin.
Mhm.
Und wenn nicht, ist der nächste dann über unser Team im Simulator.
Das sollten wir machen. Vielleicht laden wir da uns ein paar dazu ein. Mal gucken, wie das, ob man das hinkriegt, dass man irgendwie vielleicht dann zu Mert mal quatscht.
Mal sehen. Könnte man auch mal überlegen. Das schauen wir mal.
Ja, wissen wir noch nicht genau. Auf alle Fälle finde ich schön, dass ihr so lange dabei geblieben seid heute. Und
im Livestream hätten wir jetzt die Zuschauer. Hier können wir noch raten, dass die Leute dabei geblieben sind. Aber ich finde es trotzdem gut.
Aber da machen wir den Sack zu, würde ich sagen.
Ich würde auch behaupten, die Brücke zum nächsten Erlebnisbericht von euch aus dem Full Flight Sim kommt.
100 Pro.
Und bis dahin, viel Spaß beim Anhören. Wenn ihr uns noch nicht kennt, bitte lasst ein Follow, Abo da, wie auch immer. Hier bei unserem Podcast Meisterwarnung.
Cockpit Chroniken.
Perfekt.
Ja, ich weiß, haben wir ja geübt.
In diesem Sinne, ja, einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, Mittag.
Oder Tag, wann ihr es hört.
Oder was auch immer. Tschüss.
Tschüss.